Versetzen wir uns mal in die Lage der Jünger nach diesem Karfreitag, nachdem dieser Herr, mit dem sie 3 Jahre lang unterwegs gewesen sind, den sie lieb gewonnen hatten, der ein richtiger Freund und Bruder für sie geworden ist, als dieser auf einmal wie ein Verbrecher hingerichtet wurde. Ich habe noch nicht so wirklich einen guten Freund verloren, der von einem Moment aus dem anderen, aus meinem Leben gerissen wurde. Vielleicht hast du es auch noch nicht, aber vielleicht war es auch nur ein entfernter Verwandter, der war auf einmal nicht mehr da. Und da macht man sich so Gedanken über all das, was man gemeinsam miteinander erlebt hatte. All die schönen Zeiten, wie Jesus anderen Menschen geholfen hat. Immer war er für andere da. Immer hat er geliebt. Immer hat er sich selbst gegeben. Immer wieder war er für eine Überraschung gut. Hat Menschen versorgt und geheilt und satt gemacht. Und erst vor 2 Tagen hat er alle verblüfft, als er aufstand, sich niederbeugte und den Jüngern die Füße gewaschen hat. Und jetzt das. Man hatte diesen Herrn getötet. Jetzt war alles aus. All die Freude, all der Glaube und all die Hoffnung, die diese Jünger gewonnen hatten in diesen 3 Jahren, die war auf einmal dahin. Der Glaube zerstört, die Hoffnung aufgegeben. Und vielleicht dachten die Jünger in diesem Moment, an diesem Sabbat, Samstag und in dieser Nacht vor der Auferstehung, das kann nicht wahr sein. Das ist doch nur ein Traum. Und diese Wirklichkeit war für sie einfach nicht wahrzuhaben. Sie waren beherrscht von unermesslicher Trauer. Und die Jünger und die Frauen, die machten etwas mit in diesem Moment, was viele Menschen irgendwann in ihrem Leben mitmachen. Dass sie konfrontiert werden mit einer Wirklichkeit, die sie nicht für wahr haben können. Erst kürzlich redete ich mit einer Frau, die mir sehr nahe steht, und die erzählte mir, dass sie sich immer noch fragt, ob das nicht ein Traum ist. Diese schlimme Situation, in der sie sich befindet. Und sie sagt mir immer noch, Danny, das kann nicht wahr sein. Und vielleicht sagst du dir auch in deiner Situation, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Aber so ist das Leben manchmal. Manchmal geschehen Dinge, die kommen auf uns zu und wir befinden uns in einer Situation wieder, die uns wie ein schrecklicher Albtraum erscheint und wir verlieren unseren Glauben und unsere Hoffnung. Und dann, bis wir im Bild gesprochen mit den Jüngern und mit den Frauen uns auf den Weg machen hin zu diesem Grab, wo man ihn hineingelegt hat, diesen Jesus. Und auf diesem Weg will ich uns heute mitnehmen. Da nämlich, wo wir hinkommen zu diesem Grab, da stellen wir fest, dieses Grab ist leer. Und dieser schreckliche Albtraum, in dem wir uns befanden, verwickelt sich in einen wunderbaren Traum. Und die dunkelste Nacht der Menschheitsgeschichte bricht an zu dem hellsten Tag und zu einer neuen Zeit für die Menschheit. Jesus ist aus den Toten auferstanden. Lasst es mich noch einmal ganz deutlich formulieren. Er lebt. Das Grab ist leer. Der Fluch der Sünde ist nicht mehr. Diese Wahrheit verändert alles, wenn sie wahr ist. Und daran zweifeln ja die meisten Menschen heutzutage. Wer glaubt schon noch an die Auferstehung? Aber heute Morgen möchte ich mit uns einige Gedanken darüber machen, was wäre, wenn dieses Geschehen, von dem wir gerade gelesen haben, an das wir alle vermeintlich glauben oder mit dem wir Probleme haben zu glauben, was wäre, wenn dieses Geschehen, die Auferstehung, wirklich geschehen ist? Was wäre, wenn Jesus von den Toten auferstanden und nicht im Grab geblieben ist, sondern seinen Jüngern erschienen und eine neue Bewegung in Gang gesetzt hat. Diese Frage möchte ich heute kurz nachgehen, indem wir uns drei Personen anschauen, die uns berichtet werden von dem Apostel Johannes. Johannes zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass er ein Augenzeuge ist. Er war wirklich dabei. Wenn ich mit Leuten über die Auferstehung rede und die Leute kommen mit dem Argument, das ist ja nicht bewiesen, oder wer war da schon dabei gewesen, dann sage ich, ich kenne jemanden, der war dabei. Und das ist der Johannes. Und der Johannes erzählt uns auf einzigartige Weise von diesem Geschehen. Matthäus, Markus und Lukas haben ihre speziellen Elemente der Auferstehung, aber Johannes nimmt uns mit hinein und schildert uns die Begegnung von Maria mit Magdalena mit Jesus in detailreicher Form. Und dann schildert uns Johannes einen Jünger mit Namen Thomas, den man allgemein als den Zweifler bezeichnet, aber er ist eigentlich ein Ungläubiger. Und dann schildert uns vor allen Dingen Johannes auch im Kapitel 21 die Begegnung mit Petrus, diesem Mann, der bitter versagt hat. Und wir werden uns diese drei Personen einfach mal vor Augen führen, sie kurz anschauen und uns fragen, wenn die Auferstehung wirklich geschehen ist und das, was Maria und Thomas und Petrus erlebt haben, dann, und das werden wir dann hören, was wir dann haben, zwei Gründe vielleicht noch am Anfang für die Auferstehung und für unser Vertrauen in diese Tatsache. Das Grab ist leer. Und das Grab an sich, dass es leer ist, ist noch kein Beweis, der uns Glauben wecken würde. Es gab damals immer wieder Grabräuber, die haben Gräber ausgeraubt. Und dass ein Grab leer ist, beweist noch lange nicht, dass Jesus auferstanden ist. Aber als Johannes in das Grab blickte, in dieses leere Grab, da war selbst das leere Grab für ihn ein Beweis, als er nämlich die Grabtücher dort liegen sah. Die Grabtücher, in die Jesus gewickelt war. Das bedeutet, dieser Mensch ist nicht mehr eingewickelt in Grabtüchern, sondern er ist auserstanden aus diesen Tüchern und er lebt. Und als zweites wichtigen Punkt neben diesem leeren Grab ist die Erscheinung von diesem Auferstandenen. Menschen haben ihn gesehen. Paulus sagt, er ist den Jüngern erschienen und Einzelnen und sogar einer Schar von 500 Leuten. Und damals, als Paulus das schrieb, das war so Mitte 55 nach Christus, also 20, 25 Jahre später nach der Auferstehung, sagte er, und viele dieser Augenzeugen leben heute noch und ihr könnt mit ihnen reden, sie sind Jesus begegnet. Das heißt, diese zwei Dinge belegen die Geschichtlichkeit der Auferstehung und lassen eigentlich keinen Zweifel, dass das geschehen ist. Und als letztes Argument ist das, was daraus entstanden ist, aus dieser ängstlichen Schar von Jüngern, ist eine Bewegung entstanden, die das ganze Römische Reich innerhalb von 100 Jahren überschwemmt hatte. Weil in dieser Botschaft von dem Auferstandenen nicht ein idiotisches Hirngespinst drin steckte, sondern die Kraft des lebendigen Gottes, der hier war und der jetzt lebt und der wirkt in uns und in den Menschen, die an ihn glauben. Und wir werden später uns darüber weiter Gedanken machen, aber hier jetzt vor allen Dingen mal die Frage, welche Bedeutung hat die Auferstehung, wenn sie geschehen ist, im Blick auf Maria Magdalena. Es ist so eine ganz beeindruckende Geschichte, diese Begegnung. Sie erscheint fast schon märchenhaft, zu schön, was Johannes da beschreibt. Diese Frau hatte Jesus erlebt. Er hatte sie befreit von 7 Dämonen. Und sie kam darüber natürlich durch dieses veränderte Leben und durch diese Befreiung hin zu einer Beziehung zu Jesus, die eng war. Und sie liebte ihn. Natürlich sollten wir nicht dahin kommen, dass wir wie Dan Brown dahin kommen, diese Beziehung von Maria und Jesus eine Liebesgeschichte anzudichten. Jesus war nicht verheiratet mit Maria Magdalena, aber es gab da eine vertrauensvolle, innige Beziehung zwischen Maria und Jesus. Und sie war dabei, den ganzen Weg nach Golgatha bis hin zum Grab, wo Jesus beerdigt wurde. Und jetzt war der Morgen und sie wollte jetzt diesem Herrn, der gestorben war, die letzte Ehre erweisen und die letzte Liebe geben und ihn einbalsamieren. Und sie war die allererste, die zum Grab kam. Es gingen einige Frauen zum Grab und sie war die allererste. Und sie entdeckt, dass das Grab leer ist, der Stein ist weggerollt und sie denkt, oh nein. Und sie geht auf und läuft hin zu den Jüngern, zu Johannes und Petrus, und davon berichtet uns der Johannes und erzählt ihnen das. Das Grab ist leer. Die Jünger natürlich laufen mit aller Kraft, die sie können. Der Jüngere schneller wie der Ältere. Johannes zuerst und dann Petrus, und sie kommen zum Grab. Natürlich lassen sie gentlemanlike die Maria zurück. Die kann mal sehen, wo sie bleibt. Wir sind unterwegs zum leeren Grab. Und Maria ist damit nicht zufrieden, das leere Grab zu sehen und das den Jüngern zu erzählen, sondern sie macht sich auf den Weg zurück. Ich muss meinen Herrn finden. Vielleicht hat man ihn weggenommen. Und so geht sie zurück in diesen Garten, wo Jesus begraben ist. Und dann können wir das nochmal lesen, was Johannes dann berichtet in Vers 10. Wir haben es gerade schon gehört. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause, Johannes und Petrus. Der eine glaubte gleich Johannes und Petrus ging weg und verwunderte sich, so schreibt es Lukas. Aber, und das ist hier Maria, Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen und sie weinte. Sie weinte richtig. Wir müssen uns mal diesen emotionalen Moment vorstellen. Die Ereignisse um die Kreuzigung, der geliebte Herr wird hingerichtet als ein Verbrecher. Und dann möchte man ihm die letzte Ehre erweisen, möchte ihn einbalsamieren. Und jetzt ist er nicht mehr da. Diese Frau bricht einfach nur noch zusammen und sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Also diese Frau verwundert sich nicht über die Erscheinung der Engel. Sie ist so gefangen in ihrer Sehnsucht nach diesem Jesus und dem, was er ihr hätte geben können, dass sie das einfach so annimmt und sagt, okay, die Engel sagen ihr, hey. Und auf einmal, nein, wir lesen dann Vers 14, auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau, fragte er sie, wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sage mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Merken wir hier diese Frau und ihre Liebe und ihre Leidenschaft für diesen Jesus? Sie ist so eingenommen, sie möchte ihn wiederhaben. Er ist ihr weggenommen worden. Und sie als Frau hätte diesen Korpus mit den vielen Balsam und Kräutern, mit denen er schon eingewickelt war, gar nicht tragen können. Aber das ist egal, sie will ihn wiederhaben. Und dann begegnet Jesus ihr. Maria, sagte Jesus, da wandte sie sich zu ihm um und rief, Rabboni, das bedeutet Meister. Sie hat ihren Herrn gefunden, nicht tot, eingewickelt, sondern lebend. Und wenn die Auferstehung wirklich geschehen ist, dann ist das, was Maria erlebt hat mit diesem Jesus, nicht nur eine zeitliche Befreiung von Dämonen und nicht nur eine Befreiung von Sünden hier auf Erden, sondern eine endgültige Befreiung für Maria. Und das gilt für dich und für mich genauso. Wenn die Auferstehung geschehen ist, dann können wir Befreiung erleben. Ich weiß nicht, in welcher schrecklichen Situation du dich befindest. Vielleicht sind es nicht sieben Dämonen, die dich gefangen nehmen, aber vielleicht steckst du gerade im Moment in einer schrecklichen Situation und du kommst da nicht raus. Wenn die Auferstehung geschehen ist, dann lebt dieser Herr, der Maria befreit hat, heute noch und er kann auch dich befreien. Und wenn du dich wiederfindest in Sünde und du kommst nicht raus aus Sünde, dann ist es genau der gleiche Herr, der Maria damals umgekrempelt und verändert und ihr neues Leben gegeben hat. Und er kann auch dir neues Leben geben und Befreiung von Sünden heute. Das durfte Maria erleben und diese Hoffnung dürfen wir haben. Aber Maria zeichnet sich hier noch durch etwas anderes aus. Sie ist diejenige, die nicht nur Befreiung erlebt hatte und die jetzt durch bestätigt wird, durch diesen Mann, der sie befreit hat, der lebt immer noch, der lebt für immer. Nein, ihre Suche nach Jesus, diese Sehnsucht kommt zu einem Ende. Sie findet Erfüllung in ihrer Suche. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deiner Beziehung zu Jesus und wie sehr du nach ihm verlangst und wie sehr du ihn vermisst und wie wenig du ihn findest. Aber das Beispiel von Maria zeigt uns, wenn Jesus lebt und wenn er heute noch ein lebendiger Gott ist, dann können wir ihn finden. Und vielleicht ruft Jesus gerade im Moment deinen Namen. Und vielleicht hörst du ihn heute an diesem Auferstehungssonntag zum ersten Mal wieder, wie Jesus dir neu begegnet und dir die Augen auftust und du ihn erkennen kannst als deinen Meister. Das ist, was wir von der Auferstehung erleben dürfen. Wir müssen nicht in einem lauen, trüben Christenleben dahin leben, ohne Kraft von Jesus. Und das, was wir gerade gesungen haben, König Jesus, unsere Herzen fliegen dir zu, das braucht nicht nur ein Liedgesang sein, sondern das darf der Gesang unseres Herzens sein. Und Spurgeon, der hatte zu diesem Punkt und dieser Predigt ein ganz beeindruckendes Zitat gesagt, diese Suche nach Jesus, die Maria angetrieben hat und die zum Ende führte, zu dieser Suche sagt Spurgeon, wenn du all deine Suche auf Jesus ausrichtest, wirst du ihn finden. Lass dich nicht genügen mit einem Engel des Himmels, der dich davon abhält, Jesus und seine Erlösung zu suchen. O Kind Gottes, wenn du das Licht von Jesu Angesicht verloren hast, dann fühle, dass du es zurückhaben musst oder du stirbst in der Dunkelheit. Und wenn du so fühlst, wird er sich zu dir wenden. Er wird niemals ein Herz allein lassen, das nach ihm verlangt. Nach ihm alleine, ohne dass er die Sehnsüchte stillt, die er in dir geweckt hat. O, dass der Herr uns dahin bringen möge, mehr nach ihm zu verlangen und mehr nach ihm zu verzehren, um uns dann zu besuchen mit dem, was einzig unsere Seele füllen kann, nämlich seine unschätzbare Person. Wenn die Auferstehung geschehen ist, dann kann dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, wahr werden. Und das wünsche ich dir und mir an diesem Auferstehungssonntag, eine Begegnung, die zu einem Ziel führt. Aber schauen wir uns mal weiter diesen Thomas an, diesen Mann, der schon auch im Evangelium vorher immer wieder als ein Zauderer vortritt, als ein Mann, der nicht recht überzeugt ist. Jesus möchte zu Lazarus, von dem man gesagt hat, dass er krank ist, und das war eine gefährliche Geschichte dort, und der Thomas war: Lasst uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Also er war schon recht zynisch immer gewesen. Und wir wissen nicht, warum der Thomas nicht dabei war, als Jesus zum ersten Mal den Jüngern begegnet ist. Und die Evangelien berichten uns nichts davon. Aber er war nicht dabei. Und die Jünger natürlich in ihrer Begeisterung und ihrem Glauben und ihrer Überzeugung: Hey, wir haben Jesus gesehen. Ja, von dem Thomas ja wusste, dass er getötet worden war. Und dann lesen wir, was Johannes dann schreibt über dieses Ereignis. Und wir werden uns fragen, was können wir von diesem Thomas lernen? Thomas, auch Didymus genannt, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich nicht. Erst wenn ich sehe, glaube ich. Ja, das war die Aussage. Und dann, 8 Tage später, waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich zu Thomas. Leg deinen Finger auf diese Seite hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du, glücklich sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Thomas, dieser Mann, nicht ein Zweifler, sondern ein richtiger Ungläubiger. Der kann das nicht glauben. Und genau solche sitzen heute Morgen hier. Die sind ungläubig. Was die Christen da glauben, wer kann das bitte glauben? Ein vernünftig denkender Mensch, der geht doch nicht davon aus, dass Tote wieder auferstehen. Und genau so einer ist Thomas, das geht nicht. Ich glaube daran nicht. Und du bist genauso heute Morgen hier und sagst, ich glaube daran nicht. Erst wenn ich ihn sehe, erst wenn Gott vom Himmel her spricht oder was auch immer du für Beweise brauchst, um zu glauben. Du bist vielleicht solch ein Thomas. Aber wenn die Auferstehung geschehen ist, und das erlebt ja Thomas hier in diesem Moment, Jesus kommt und stellt sich dem Thomas vor und sagt, Thomas, hier sind die Beweise. Wie sieht's aus? Möchtest du glauben? Und Thomas glaubt. Und ich kann auch dir sagen, wenn du Beweise brauchst, geht es nicht um die Beweise an sich, sondern die Frage ist, was überzeugt hier den Thomas? Er sagte, hey, ich muss erst meine Hände in seine Wundmale legen, dann werde ich glauben. Aber die Frage ist, was überzeugt ihn hier zu glauben? Ja, es ist auf der einen Seite, er sieht Jesus, den er ja gefordert hatte, diesen Beweis, aber ich glaube, es ist vielmehr die Begegnung mit dem Auferstandenen und nicht nur das, sondern die Liebe, die dadurch dem Thomas vermittelt wird. Nichts anderes wird Menschen zum Glauben bringen, als die Erkenntnis, was Jesus für sie getan hat. Du brauchst keinen Beweis, um zu glauben. Du brauchst nur zu begreifen, was Jesus für dich getan hat. Und Jesus sagt es hier, selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Und wer treu in der Bibel liest, der wird erkennen, in der Bibel zeigen sich Menschen, die haben Gottes Macht erlebt, auf beeindruckende Weise. Und wisst ihr, was sie nicht getan haben? Sie haben nicht geglaubt. Und falls du nicht glaubst, dann komm nicht mit der Ausrede, ich brauche Beweise. Du bist verantwortlich zu glauben und ich erzähle dir heute Morgen an diesem Osterfest, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist. Man hat ihm in die Seite gestochen und man hat ihn gekreuzigt an seinen Händen und Füßen für dich und er hat es aus lauter Liebe getan. Und die einzige Reaktion, zu der du eingeladen bist, ist, ich glaube. Ich sehe dich nicht, Jesus. Ich höre, wie der Prediger predigt und wie man mir davon erzählt. Und diese Wahrheit, die mein Herz jetzt in diesem Moment berührt, daran will ich glauben. Das ist das Geheimnis und nicht irgendwelche Beweise. Thomas ist hier derjenige, der Jesus erkennt, was er für ihn getan hat. Und das musst du auch, wenn du noch nicht glaubst. Alles andere ist sinnlos. Das heißt natürlich nicht, dass wir für unseren Glauben auch nicht irgendwann gute intellektuelle Argumente liefern. Glauben heißt nicht, den Kopf ausschalten und sagen, ach, interessiert mich alles nicht. Aber diese Geburt und dieses Neuwerden in uns, das passiert, indem wir Jesus begreifen, wie er uns vor Augen tritt und sagt, schau an, wie sehr ich dich liebe. Und die Reaktion von Thomas ist die einzig angemessene Reaktion, die jeder von uns tun sollte. Wenn die Auferstehung wirklich geschehen ist, dann müssen wir Jesus anbeten. Thomas kommt hier zu dem Punkt, er macht nicht mehr viel. Ihm fallen nur noch diese Worte ein, mein Herr und mein Gott. Es sind die edelsten und höchsten Worte, die ihm in den Evangelien über Jesus gesagt sind. Höher geht es nicht als hier. Mein Herr und mein Gott, Jesus, wenn du von den Toten auferstanden bist, dann bist du Gott. Das haben wir schon immer wieder auch in den Kolosserbriefpredigten gehört. Jesus ist Gott. Er ist Herr. Und das anerkennt Thomas hier und sagt, okay, Jesus, wenn du bist, wer du bist, und wenn du getan hast, was du getan hast, dann gebührt dir alle Anbetung. Und ich glaube, da müssen wir alle hinkommen, mehr. Und auch an diesem Ostersonntag, Jesus, mein Herz fliegt nicht nur dir zu in einem Lied am Sonntagmorgen, sondern dich allein bete ich an, mein ganzes Leben lang. Das ist, was wir von Thomas lernen. Und interessant ist halt auch, was Johannes dann schreibt nach dieser Geschichte von Thomas. Man könnte meinen, die Geschichte von Johannes wäre jetzt zu Ende erzählt. Und dann sagt er das, Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Also die Berichte, die von Jesus erzählt sind, die sind dazu da, nicht damit wir nach Beweisen irgendwo fragen, nach wissenschaftlich, sondern damit wir das lesen und erkennen, ja, dieser ist der Christus und in ihm gibt es das Leben. Und daran will ich glauben. Aber machen wir noch weiter mit der dritten Person, nämlich dem Petrus. Petrus war ja derjenige, den Jesus von Anfang an eingesetzt hatte, ihm einen neuen Namen übertragen. Du bist jetzt Kephas, du bist der Fels. Und Petrus tat immer als derjenige auf, der den Mund voll nahm und der selbstbewusst war, bis hin zu dem Abend, bevor Jesus gekreuzigt wurde. Da sagte Jesus ihm, du wirst mich verraten. Und Petrus sagte, nein, niemals, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Ab diesem Moment hören wir nicht mehr viel von Petrus in den Berichten. Petrus war wahrscheinlich getroffen. Wie kann dieser Jesus mir so etwas unterstellen? Niemals werde ich das tun. Und dann kommt es hin zu dem Bericht in dem Hof, von dem alle Evangelien uns berichten, und diesem bitteren, bitteren Versagen, einem Mann, der seinen Mund vollgenommen hatte und der Jesus liebte, der bereit war, in den Tod zu gehen, fällt so tief aus lauter Menschenfurcht vor einer einfachen Magd, die ihm gesagt hatte, du gehörst doch zu dem da. Petrus fällt tief. Aber und dann kommt die Geschichte und geht die Geschichte weiter. Petrus sieht ja dieses leere Grab, und er begegnet Jesus und dann ist hier diese einzigartige Begegnung am See von Tiberias, an diesem See von Galiläa. Die Jünger sind also aus dem Geschehen von Jerusalem wieder zurück in ihren Alltag nach Galiläa gegangen, haben wieder angefangen zu fischen. Sie haben nichts gefangen in dieser Nacht und dann erscheint ihnen dort Jesus am Ufer. Und wieder ist es Petrus, derjenige, der dann sagt, es ist der Herr, der da draußen steht und er kann nicht anders, als ins Wasser zu springen und hin zu diesem Herrn. Er hat noch diese Liebe und dieses Verlangen, aber wir wissen nicht, was er gefühlt hat. Und dann sitzen sie, die Jünger, alle um das Feuer rum, der Fisch ist gebraten und es gibt ein leckeres Frühstück. Und dann hat Jesus diese drei entscheidenden Fragen an diesen Versager Petrus. Und er nennt ihn hier gar nicht mehr Petrus, sondern nennt ihn Simon, Sohn des Johannes. Das ist ein Zeichen von der Schwachheit, von dieser alten Person, die Petrus jetzt darstellt. Petrus, Simon, Sohn des Johannes, wie sieht es aus mit deiner Liebe zu mir? Du bist tief gefallen und ich frage dich jetzt, wie bist du eingestellt? Und Jesus fragt immer wieder, liebst du mich vollständig, voll und ganz, mit einer hingebungsvollen Liebe, mit einer Agape-Liebe? Und Petrus erwidert ihm immer wieder, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe, du weißt, ich liebe dich 60%, so könnte man ungefähr das Wort ändern. Agape war diese vollständige Liebe und Petrus kann nur antworten mit dieser Phileo-Liebe. Ich liebe dich 60%, Herr, ich bin nicht zu mehr fähig. Und immer wieder ist die Frage von Jesus, liebst du mich? Und das dritte Mal fragt Jesus, Petrus, kannst du mich wenigstens 60% lieben? Bringst du das auf? Bist du dazu fähig? Und Petrus immer wieder, ja, Herr, du weißt, wenn ich könnte, ich würde dich lieben, aber ich bin nur zu so viel fähig. Und für Jesus reicht das aus. Jesus kennt auch deine Liebe zu ihm. Und er möchte auch dir heute Morgen begegnen und dich neu einsetzen. Vielleicht nicht die Schafe zu weiden als Hirte der Gemeinde, aber vielleicht neu in den Dienst hineinzukommen. Jesu Frage ist eine Frage an dich und an mich. Nicht, weil wir besser sind als Petrus, sondern wir sind alle Versager und wir begegnen diesem Jesus alle in dieser liebenden Art und Weise. Und er fragt und fordert dich und mich heraus, wie sieht es aus mit deiner Liebe? Wenn die Auferstehung geschehen ist, dann beginnt Jesus mit Versagern wie dir und mir neu. Heute Morgen mit dir und mit mir. Und dann geht es noch weiter ein Stück. Jesus sagt dem Petrus nicht nur, weide meine Schafe. Petrus, okay, er ist wieder eingesetzt und dann machen Petrus und Jesus einen Spaziergang und sie haben noch ein bisschen mehr zu besprechen und Jesus wendet sich dann an den Petrus und sagt, Petrus, ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und du bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbar würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Also Jesus sagt dem Petrus, welchen Weg er zu gehen hat. Welchen Plan Jesus für das Leben von Petrus hat. Und Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragt er Jesus, Herr, was wird aus diesem hier? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Wenn die Auferstehung wirklich geschehen ist, dann hat Jesus einen Plan für dein Leben und dann möchte er, dass du ihm einfach bedingungslos folgst. Das ist für mich so. Ich habe vor ein paar Tagen einen ganz neuen Plan von Jesus für mein Leben erhalten. Einen Plan, der nicht einfach ist zu handeln und wo ich nicht laut schreie, danke Herr. Und auch in mir möchte natürlich die Stimme aufkommen, aber was ist mit dem? Und was ist mit dem? Und warum ich diesen Plan? Und dann hat Jesus für mich keine anderen Worte als die, was kümmert es dich? Folge du mir nach. Und Jesus hat einen Weg für dich. Und das Einzige, was dich kümmern sollte, ist, auf ihn zu schauen und nicht auf andere. Und im bekannten Lied "Ich bin entschieden" singen wir genau das. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz liegt vor mir. Niemals zurück, niemals zurück. Wenn die Auferstehung wirklich geschehen ist, dann bleibt es nur, Jesus nachzufolgen. Am Ende habe ich noch eine Frage. Was wäre, wenn wir wirklich an die Auferstehung glauben würden? Diese Frage hat mich letztens wirklich bewegt, als ich darüber nachdachte, was die Jünger angetrieben hatte, die Welt zu verändern. Und wenn ich uns anschaue und wenn ich mich anschaue und mich frage, was treibt mich an? Wo ist da diese Kraft und diese Leidenschaft und dieser Drang? Was wäre, wenn eine Schar von Christen in Bad Krozingen wirklich an die Auferstehung glauben würde? Ich fragte meine Frau, was war damals geschehen, als die Jünger das erlebt hatten und geglaubt haben? Was war da geschehen? Was hat sich verändert? Und meine Frau sagte, alles. Was verändert sich bei uns, wenn wir Jahr für Jahr deuten sich die Ostereier irgendwann an und dann ist Ostern da und wir gehen in den Sommer rein und dann gehen wir nach Weihnachten und dann gehen wir wieder nach Ostern und immer dieser Kreislauf. Aber was würde geschehen, wenn wir von dieser Auferstehungshoffnung und Botschaft wirklich ergriffen wären? Ich glaube, wir könnten die Welt verändern. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir das tun. Die Frage ist, möchtest du das mitmachen? Möchten wir das? Ohne die Auferstehung von Jesus haben wir keine Hoffnung und keinen Erlöser und keine Vergebung. Aber weil sie geschehen ist, und das ist ja die Tatsache, ich spreche hier nicht nur hypothetisch, wenn, dann, nein, es ist geschehen und deswegen ist alles, wenn, dann erfüllt. Nun aber ist Christus auferstanden und wenn er auferstanden ist, dann bedeutet das alles für uns und es wird alles gut. Und wenn meine Mutter verzweifelt am Leben und sich fragt, was soll dieser Traum, in dem sie sich befindet, dann sage ich, Mama, es gibt nur einen Traum, der uns staunen lassen sollte und das ist der Traum, dass mit Jesus etwas Neues begonnen hat und deswegen haben wir Hoffnung und deswegen darfst du Hoffnung haben in der Situation, in der du dich befindest. Lass mich noch mal beten. Wenn die Auferstehung wirklich geschehen ist, Jesus, dann bedeutet das alles für uns. Dann hast du uns befreit, dann dürfen wir dich finden, dann dürfen wir zum Glauben kommen, dann dürfen wir dich anbeten, dann machst du aus Versagern wieder neue Menschen und dann lädst du uns ein, dir zu folgen. Du weißt, wo jeder hier heute Morgen steht, im Unglauben, in der Gottesferne, in der Lauheit, in der Liebe. Und du kannst jedem begegnen und ihm zeigen, dass dieses Ereignis von Ostern nicht ein Mythos ist, sondern Realität. Bring uns dahin, wie die Jünger, zu staunen und bring uns dahin, die Welt zu verändern durch diese Botschaft. Danke dir, dass du es bist, in deiner Kraft, der durch uns wirken will. Amen. Thank you.